verfolgen.
Ja, okay. Gut. Dann wollen wir noch mal kurz mit einem Gebet anfangen. Lieber Vater, hab Dank, dass wir jetzt zusammen sein dürfen, dass wir hören dürfen. So möchtest du Gnade zum Hören geben, zum Reden geben, dass du verherrlicht wirst und dass unsere Herzen auf dich, auf unseren kommenden Herrn und Heiland Jesus Christus gerichtet werden. Amen.
Amen.
Danke für die Einleitung, Ulrich, und es hat mich erinnert, dass eben Ismael und die anderen Feinde Israels unter der direkten Wirkung Satans stehen und dass sie deshalb gegen Israel vorgehen. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben, das weiß nur die Gemeinde, ja, weil sie nur den geistlichen Blick hat. Und es ist kostbar, dass auch im Tausendjahrreich bereits Ismael zu Freunden Israels wird. Ja, und da steht in Jesaja 60, Vers 6 die Stelle: Eine Menge Kamele wird ich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva allesamt werden sie aus Scheba kommen. Das ist der Jemen, Scheba. Ja, Gold und Weihrauch bringen und sie werden das Lob Jahwes fröhlich verkündigen. Alle Herden Kedars, das war der zweite Sohn Ismaels, werden sich zu dir versammeln. Und die Widder Nebajots, das war der Erstgeborene, werden dir zu Diensten stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Ja, soweit einmal hier eine Ergänzung noch zu der sehr guten Einleitung. Nun möchte ich zu unserem Thema gehen, der prophetischen Standortbestimmung. Zunächst einmal eine Ermutigung und eine Ermahnung aus unserem Eingangswort. Ich will diesen Text noch einmal mit einigen Korrekturen nach dem Grundtext mit eingeschobenen erklärenden Bemerkungen lesen. Römer 13, 11 bis 14. Und dieses noch, da uns der Zeitabschnitt der Kairos bewusst wird, so heißt es wörtlich, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, denn zu diesem Zeitpunkt ist uns die Errettung, nämlich die Entrückung verbunden mit dem Loskauf unseres Leibes, greifbarer, als da wir geglaubt haben. Die Nacht, nämlich die, da niemand wirken kann, nach Jesu Worten in Johannes 9, Vers 4, ist weit vorgerückt. Und der Tag, das Millennium, welches mit dem Abend des Gerichts des 70. Sieveners nach Daniel 9 beginnt, ist mit Händen greifbar. So wörtlich. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht Neid und Streit, sondern habt angezogen den Herrn Jesus Christus und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erregung seiner Liste. Zusammengefasst fordert Paulus hier den Leib Christi auf, dass wir, die Heiligen, wenn uns der Zeitabschnitt bewusst wird, in welchem die Nacht weit vorgerückt ist, dass eben dann die Zeit des Loskaufs unseres Leibes, und das ist die Entrückung, greifbarer geworden ist, als da wir geglaubt haben, eben als unser Leben in Christo Jesu begann. Diese Nacht, von der Paulus hier spricht, die begann mit der sichtbaren Himmelfahrt Jesu weg vom Ölberg, der in Jerusalem gegen Osten liegt. Und sie endet erst, wenn er nach Zacharia 14, Matthäus 23 und so weiter wieder sichtbar auf dem Ölberg in Jerusalem zum Volk Israel zurückkehrt. Dann wird es morgen. Innerhalb dieses Zeitabschnitts Abschnitt des Kairos in Vers 11 eben, bereitet der Herr seinen Leib zu. Und darum sollen wir alle Zeit in dieser Haltung der bewussten, alle Zeit greifbar möglichen Errettung, nämlich dem Loskauf unseres Leibes, leben und seinen Sohn aus den Himmeln erwarten. Natürlich erst recht dann, wenn uns das nahe bevorstehende Ende des gegenwärtigen bösen Äons bewusst wird, an dem, was wir um uns her geschehen, hören und sehen. Zweiter Punkt für heute ist die Zeit der Verführung und Irreführung, auch für Christi Leib. Wir wollen jetzt einiges zum Charakter unserer gegenwärtigen Zeit herausstellen. Heute ist Verführung und planmäßige Irreführung in großem Ausmaß normal, und das wird noch in extremem Maße zunehmen, je näher wir dem absoluten Ende des gegenwärtigen bösen Zeitalters kommen. Das ist aber für Christi Leib weder Grund zur Aufregung, obwohl vieles, was wir geschehen sehen, täglich heiligen Zorn erregt. Ich spreche da mal von dir selber. Noch weniger ist es unsere Aufgabe, dagegen Sturm zu laufen. Denn aufzuhalten ist es nicht. Und das zu versuchen, und das tun leider nicht wenige Gottes Kinder, weil sie die Schrift nicht kennen, das wäre gegen Gottes erklärten Plan, für dieses Zeitalter zu arbeiten. Und das ist ungehorsam und sinnlose Kraftverschwendung am falschen Ort. Was sagt doch der Herr Jesus im Gleichnis vom Unkraut im Weizen? Klar und unmissverständlich. Matthäus 13, Vers 30. Geschwinde war die Rückfrage, ist die Übertragung jetzt einigermaßen in Ordnung?
Einwandfrei, Albrecht.
Ja, Gott Lob und Dank.
Ja.
Ja, der Herr muss auch die Ätherwellen lenken, ja, sonst wird es nichts. Ja, danke schön. Also, Matthäus 13, 30. Lasst es beides, nämlich Weizen und Unkraut, zusammenwachsen, bis wohin? Bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lese zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also kann, noch weniger soll, das Unkraut vor der Ernte entsammelt werden. In der Deutung des Gleichnisses auf Nachfrage der Jünger erklärt der Herr alle genannten Symbole unmissverständlich. Wir lesen jetzt auszugsweise aus Matthäus 13, 36 bis 40. Matthäus 13, 36 bis 40. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Das war in Kapernaum. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Erstens, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Zweitens, der Acker aber ist der Kosmos. Drittens, der gute Same aber sind die Söhne der Königsherrschaft, also zunächst einmal Israel. Viertens, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Fünftens, der Feind aber, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Sechstens, die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, und zwar in dem Sinne, alles, was zusammen zum Ziel der Ernte führt, also alle Entwicklungen zusammen bis dahin, von dem Ende des Zeitalters, das ist hier gemeint. Siebtens, die Schnitter aber sind Engel. Nicht die Frommen, nicht Israel, nicht die Gemeinde. Die Engel. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Damit ist auch klar, dass das Unkraut nicht Missstände innerhalb des Leibes Christi betrifft, denn diese dürfen wir ja keinesfalls dulden, sondern das Unkraut außerhalb im Kosmos ist gemeint. Frage: Wann beginnt die Ernte? Als Antwort ohne weitere Erklärungen lese ich jetzt in Offenbarung 14 die Verse 14 bis 16. Offenbarung 14, 14 bis 16. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschensohn oder gleich einem Menschensohn, welcher auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Eindeutig Christus. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist überreif oder dürre geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde. Und die Ernte wurde geerntet. Lesen wir in Kapitel 16 weiter, dann finden wir dort die letzten sieben Gerichte, die Zornschalen, die über die Erde kommen. Das ist der Beginn der Ernte und damit auch der letzte Akt innerhalb des gegenwärtigen bösen Äons, also innerhalb der zweiten Hälfte des 70. Siebeners von 3,5 Jahren. So viel dazu. Nun weiter in unserer Standortbestimmung. Noch weniger als einen Kampf gegen die Entwicklungen draußen müssen wir in Ängste und Panik noch in ideologisch erzeugte Schuldgefühle verfallen. Denn genau das alles benötigt und erzeugt deshalb Satan heute auf allen Ebenen, von oben nach unten, und immer wirksamer durch alle Regierungen, ihre Organisationen, durch die dazu gekaufte Wissenschaft aller Gattungen, durch gleichgeschaltete Massenmedien aller Schattierung. Denn so müssen wir uns vergegenwärtigen, allgemeine Angst, Panik und Schuldgefühle machen unbeweglich. Sie schränken das Denkvermögen ein, sie verhindern ein kritisches Hinterfragen alles dessen, was man uns durch Wort und Bild vorsetzt, sie erzeugen einen ungesunden Herdentrieb und einen Tunnelblick und sie lassen den Menschen fremdgesteuert und irrational handeln, ohne dass er das merkt. Was wir sehen und hören aus den Massenmedien, ist dazu da, uns die Meinung derer aufzudrücken, welche die Information erzeugen. Dabei wollen wir beachten, was Information dem Wortsinn nach bedeutet, nämlich Information, also Innenformung. Also unser Innerstes soll geformt, ja, uniformiert werden. Unsere Meinung soll nicht durch Nachsinnen und Vergleichen verschiedener Quellen in einem Diskurs, einem gesunden und nüchternen Abwägen darüber entstehen, sondern fertig in unser Denken gesetzt und eingebrannt werden. Paulus spricht in 1. Timotheus 4, Vers 2 von Menschen, deren Gewissen, also deren innerer Maßstab wie mit einem Brenneisen gehärtet ist. Das Ergebnis ist eine gewisse Gehirnwäsche, sodass alle zum Schluss dasselbe denken und für gut heißen, was als gut präsentiert wird, und böse, was die Vorbäder für böse erklären. Gleichzeitig werden alle, die sich dieser guten Massenmeinungsvorgabe nicht beugen, für Staats- und Menschenfeinde erklärt, die man eliminieren muss. Nach diesen Prinzipien arbeiteten alle totalitären Systeme vom Garten Eden an bis hin zum Ende des babylonischen Weltreichs, Offenbarung 13 und 17. Henry Kissinger sagte einmal zu diesem Thema: Die öffentliche Meinung entsteht nicht von selbst, sie wird gemacht. Oder anders ausgedrückt, öffentliche Meinungsbildung ist im Grunde Gesinnungsdiktatur. Und dadurch bereitet Satan weltweit die Menschen vor, um den letzten Weltherrscher herbeizuwünschen und schließlich als einzig wirksame Lösung der dazu bewusst erzeugten Weltprobleme zu akzeptieren. Und das ist das erste Tier aus Offenbarung 13. Paulus geht uns warnend auf diese Prinzipien an verschiedenen Stellen ein, zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 3 und 4. 2. Korinther 4, 3 und 4. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchem der Gott des gegenwärtigen Äons den Denksinn oder die Gedanken der Ungläubigen verblendet oder eigentlich verräuchert hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Erkenntnis daraus: Satan hat es allererst auf das Denken der Menschen abgesehen. Weiteres Wort, Epheser 2, 1 und 2. Auch euch, die ihr tot waret in den Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Äon dieses Kosmos, nach dem Fürsten der Vollmacht, hat in der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Erkenntnis daraus: Der Geist Satans ist wirksam in allen Söhnen des Ungehorsams, mehr oder weniger direkt. Siehe Nahe Osten. Je einflussreicher die Menschen für die Gesellschaft sind, umso mehr ist Satan hinter diesen her, um sie für die Sache zu instrumentalisieren. Siehe die Versuchung Jesu, als er vom Sohn Gottes Anbetung fordert, um ihm die Vollmacht dann über alle Reiche des Kosmos anbietet. Lukas 4, Vers 6. Der letzte Weltherrscher wird diese Anbetung leisten und Macht erhalten. Der Drache gibt sie ihm, so lesen wir in Offenbarung 13, Vers 4. Israels Geschichte lehrt dazu: War der König und die Fürsten des Volkes gottlos und damit gesetzlos, so steuerte das Volk unter ihrem Einfluss immer tiefer in den Abfall von Gott weg, in den Götzendienst und eine verkommene Moral. Albert Einstein schrieb in einem Brief an Sigmund Freud am 30. Juli 1932 aus Caputh bei Potsdam unter anderem folgendes. Zitat: Die aktuell herrschende Klasse hat die Schulen, die Presse und in der Regel auch die Kirchen unter ihrem Daumen. Das ermöglicht ihr, die Massen zu organisieren, ihre Emotionen zu beeinflussen und sie als Werkzeug zu verwenden. Was würde Einstein wohl heute sagen, insbesondere über das vergangene Jahr 2020? Aus der durch unseren Herrn beabsichtigten Wirkung der fünf Dienste Aus Epheser 4, Vers 11 im Leib Christi erkennen wir einen weiteren Aspekt. Sie dienen nach Vers 12 und 13 erstens für den Leib des Christus natürlich, erstens zum Einrenken der Heiligen. Jeder Heilige, du und ich, müssen eingerenkt werden. Für das Werk des Dienstes, zu welchem Zweck? Zum Aufbau des Leibes Christi. Dabei sollen wir hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum Ziel ausgerichteten Manneswuchs, hinein in das Maß des vollen Alters, des Vollmaßes des Christus. Das ist die innere, dem Haupt zugewandte, wichtigste Seite. Und jetzt kommt zweitens der Punkt zu unserem Thema. Der Herr will parallel zum Hinwachsen an das Haupt erreichen, Vers 14 jetzt, Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige, und das heißt vom Wortsinn her Kindlein mit kindischem Wesen, seien hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Belehrung, die da kommt, woher? A. Durch die Betrügerei der Menschen. B. Durch ihre Verschlagenheit oder auch Hinterlist mit Methode in die Irre zu führen. So heißt es genauer nach dem Grundtext. Erkenntnis daraus: Die Winde der Belehrung, ungeachtet aus welcher Richtung sie kommen, sind also nicht Zufallsprodukte oder Unwissenheit, sondern werden mit Methode, also ganz bewusst erzeugt, eben durch Satans Geist, wie wir eben in Epheser 1 und 2 gelesen haben. Und weiter, liebe Geschwister, werden wir, jeder einzelne Heilige, ich und du, erwachsen, Ziel ausgerichtet im Vertrauen in unser Haupt Christus, dann erkennt jeder Heilige den Betrug der herrschenden Zeitströmung selbst. Und er kann dann Bruder und Schwester und anderen Menschen draußen damit dienen. Nun könnte jemand einwenden, na, das war ja schon immer so, also nichts Neues. Denn der Geist des Anstatt-Christus war ja schon seit Pfingsten wirksam. Das steht etwa in 1. Johannes 2, Vers 18. Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Anstatt Christus kommt, so sind auch jetzt viele Anstatt Christen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und in Kapitel 4, Vers 3 sagt er zu diesem Thema, 1. Johannes 4, Vers 3, und jeder Geist, der nicht Jesum im Fleische gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der des Anstatt Christus, von welchem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in dem Kosmos. Eben Satan selber ist dieser Geist, der Gott und Fürst dieses Äons. Aber heute, da die Zeit seiner Wirksamkeit, die Zeit, während er noch Zutritt in den Himmel hat, am Ablaufen ist, hat die Irreführung und Uniformierung der Menschen ein ungleich höheres, eben globales Ausmaß gegenüber damals. Der Höhepunkt, der 70. Siebener, ist um die Ecke, und das meine ich wörtlich. Dass die Verführung extreme Ausmaße annimmt und absolut erfolgreich sein wird, das sagt die Schrift an vielen Stellen voraus. Wir nehmen der Zeit halber nur 3 Stellen in Matthäus 24, denn diese Rede Jesu an die 12 Apostel persönlich gerichtet umfasst den ganzen Zeitraum von seinem Weggang vom Ölberg bis zu seinem sichtbaren Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 4 und 5. Das Erste, was der Herr Jesus auf die Frage der Jünger antwortet, ist: Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen oder aufgrund meines Namens kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das heißt unter anderem, dass der Falsche, der anstatt Christus, das erste Tier aus Offenbarung 13 hier vorhergesagt ist. Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Die vielen also, nicht die wenigen. Das heißt, unter anderem ist hier der falsche Prophet, das zweite Tier aus Offenbarung 13, vorhergesagt. Und schließlich noch Vers 24, gewissermaßen summarisch zur Verführung, 24, leicht zu merken. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Hier geht es natürlich im Schwerpunkt um die Auserwählten aus Israel, aber in der Zeit vor dem 70.7. gilt ja diese Warnung genauso. Und damit sind auch wir ein Stück gemeint. Die Verführung geht also direkt hinein bis in die letzten 3,5 Jahre der großen Drangsal. Der Herr fügt noch in ganz bestimmenden Worten an diesen Satz, an den Vers 25. Siehe, das heißt, schau hin. Ja, nicht irgendwo links und rechts, sondern schau hin. Ich habe es euch vorhergesagt. Und nach Markus in seiner Version dieser Endzeitrede, Markus 13, Vers 23, ihr aber, spricht er seine Jünger an, ja, ihr aber, ihr Apostel, seht zu, siehe, also ein doppelter Hinweis, seht zu, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Also alles, was in Bezug auf Verführung und auf Endzeit und alles gesagt werden muss, das habe ich euch alles gesagt. In den Endzeitreden Jesu haben wir alles vorhanden. Also eine direkte und massive Aufforderung, die Augen aufzumachen und hinzusehen auf die zu erwartenden Geschehnisse. Zu dieser mehr gesellschafts- und machtpolitischen Seite kommt für die prophetische Einordnung unserer Zeit folgende Tatsache. Nun kommen einige euch längst altbekannte Dinge, aber die müssen einfach an der Stelle wieder genannt werden. Seit spätestens 48 sähen wir den bis dahin von der Wurzel verdorrten Feigenbaum Israel Blätter treiben. Der Herr verfluchte diesen Feigenbaum nach Markus 11, Vers 13 und 14, einen Tag nach seinem Einzug in Jerusalem. Und zwar bevor er ans Kreuz ging, wohlgemerkt, Markus 11, Vers 12 bis 14. Markus 11, Vers 12 bis 14. Da steht: Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm: Nimmermehr esse jemand Frucht von dir. Wie lange? Fragezeichen. Für diesen Äon. Also ab damals für den Rest des Gegenwärtigen, in dem wir jetzt noch leben. und seine Jünger hörten es. Also nicht für immer, sondern für diesen Äon verdorrt. Und am nächsten Morgen lesen wir in Markus 11, Vers 19 bis 21 Folgendes. Und wenn es Abend wurde, ging er zur Stadt hinaus. Also jedes Mal, wenn er in der Stadt war, ging er abends wieder raus und am nächsten Morgen wieder rein, bis zu seiner Gefangennahme. Und als sie frühmorgens, also am nächsten Morgen, vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Also normalerweise verdorrt ja ein Baum, wenn er zu wenig Regen hat, ja insgesamt. Aber der ist von den Wurzeln her verdorrt. Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Daraus folgt aber logisch, dass nun, dass der Feigenbaum nicht mehr verdorrt ist, sondern Blätter gewinnt, dass seit 1948 die Zeit der Frucht ist gleich der Sommer, ist gleich die geistliche Erneuerung Israels, zum Beispiel nach Hosea 6, 1 bis 3, gleich das Millennium, Offenbarung 20, 4 bis 6, gleich dem Volk Gottes aufgesparte Sabbatruhe, nach Hebräer 4, 7 bis 9, auf eine Generation Abstand nahe gekommen, das heißt vom Griechischen her zeitlich mit Händen greifbar geworden. Also nicht mehr 100 Kilometer weg, sondern so, dass man mit der Hand hingreifen kann. Eine Generation ist nach Psalm 90, Vers 10 ein Zeitbereich von 70 bis 80 Jahren, denn so lang lebt ein Mensch nach Gottes Definition. Im Mittel. Wenn man von der Begrenzung des maximalen Lebensalters der Menschen nach 1. Mose 6, Vers 3 ausginge, ergeben sich, ich lese den Vers kurz, und Jahwe sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. Wir finden das später bestätigt, denn Aaron wurde 123 Jahre alt, Mose 120, Josef und Josua jeweils 110 Jahre. Das ist das Maximum einer Generation. Aber Psalm 90, Vers 10 ist bezüglich der Definition einer Generation die entscheidendere Stelle. Ganz einfach deshalb, weil im selben Psalm, Vers 4, auch ein Tag für 1000 Jahre und wie eine Nachtwache als prophetische Zeitmaße der Schrift genannt werden. Und Petrus bestätigt dieses Zeitmaß in 2. Petrus 3, Vers 8, in seinem, möchte ich es mal nennen, Endzeitkapitel dort, 2. Petrus 3. Ja. Der Herr Jesus nun sagte, Matthäus 24, weiter vom Feigenbaum. Das wollen wir aufschlagen und lesen. Matthäus 24, die Verse 32 bis 34. Vom Feigenbaum aber lernet das Gleichnis. Und jetzt müssen wir den Verborgen von vorhin im Hinterkopf haben. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass was? Der Sommer greifbar nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses seht. Von was spricht der Herr Jesus? Von dem, was er bis dahin, Matthäus 24, Vers 4 bis Vers 30 und bis Vers 30 und 31 gesagt hat. Also wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer greifbar nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses seht, so erkennet, dass es in greifbarer Nähe der Tür ist. Also wenn die Tür greifbar ist, dann kann ich die Klinke der Hand mit der Hand greifen. Da bin ich nicht noch 20 Meter vom Haus weg. Ja, sonst kann ich nicht sagen, es ist an der Tür. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, also die den Feigenbaum Blätter gewinnen sieht, und es läuft spätestens ab 1948, wird nicht vergehen, bis dieses alles geschehen ist. Eben das, was er ihnen in Matthäus 24 predigte. Den Sommer, damit da kein Missverständnis auftritt, den definierte Herr Jesus seinem Volk Israel sogar öffentlich im Tempel in Lukas 21. Denn diese Rede hatte der Herr Jesus dem ganzen Volk gehalten. Und zwar unmittelbar, bevor er dann auf den Ölberg rausging und seinen Jüngern die Rede von Matthäus 24 hielt. Lukas 21 steht Folgendes geschrieben, 29 bis 32. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Sähe den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es sät, dass der Sommer greifbar nahe ist. Auch ihr, wenn ihr dies, was er ihnen jetzt gerade gesagt hat, geschehen, sät, erkennt, dass die Königsherrschaft Gottes greifbar nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, die also die Blätter treiben sieht, wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Was diese letzte Generation alles geschehen sehen wird, ist eben unter anderem in Matthäus 24 vom Herrn Jesus exakt beschrieben. Dazu gehört die große Drangsal, eben der ganze 70. Siebener Daniels, bis hin zu seinem Kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30. Diese Zusammenhänge betreffen natürlich klar das Handeln Gottes mit Israel und nicht direkt den Leib Christi. Wirklich? Rhetorische Frage. Wer kann diese Zeichen denn überhaupt sehen und deuten? Benötigt man nicht den Geist Gottes, der diese Zusammenhänge aus dem Prophetenwort erhält? Nächste Frage. Wer trägt jetzt, also aktuell, innerhalb dieses bösen Äons, innerhalb der Nachtzeit, wer trägt jetzt Christus und damit seinen Geist bleiben in sich, der die Weissagung des ersten und neuen Bundes hervorbrachte nach 1. Petrus 1, Vers 11? Darauf kann es doch nur eine einzige Antwort geben. Nur Glieder am Leibe Christi können als einzige auf dieser Erde jetzt erkennen, wie weit die Nacht vorgerückt ist, um mit dem Ausgangswort in Römer 13, Vers 12 zu reden. Und konsequent daraus uns gegenseitig durch Gebet ermahnen, ermutigen, den Dienst des Einrenkens der Heiligen nach Epheser 4, Vers 12 und 13 vorhin tun. Nur so können wir der globalen, satanisch-methodischen Irreführung unserer Tage entkommen. Nicht der kommenden Tage, der Tage, die jetzt da sind. Ja? Wir müssen nicht mehr warten, naja, jetzt kommt dann vielleicht irgendwann mal Offenbarung 13. Nee, wir stehen mit beiden Füßen in der Entwicklung drin. Wer das anders sehen will, der darf das tun, auf eigene Verantwortung. Meine persönliche Meinung ist, und die muss niemand annehmen, Wir würden, glaube ich, eine Gänsehaut bekommen, wenn uns der Herr das Datum des Beginns des letzten Siebeners genannt hätte. Da bin ich für mich persönlich überzeugt. Aber wie gesagt, das muss niemand so teilen. Jedoch, das eben aus der Schrift Dargelegte zeigt, wir sind direkt betroffen und gefordert, die Zeichen der Zeit richtig zu beurteilen. Es geht überhaupt nicht darum, den Tag der Entrückung zu bestimmen. Wäre das erforderlich, dann hätten wir durch Paulus dazu eine schriftliche Aufforderung dazu. 100% bin ich davon überzeugt. Entscheidend für uns als Leib Christi ist aus dem Betrachteten, dass wir genau unter der Generation leben, die den 70. Siebener erleben wird. Noch einmal, entscheidend für uns als Leib Christi ist aus dem bisher Betrachteten, dass wir genau unter der Generation leben, die den 70. Siebener erlebt. Begründung, wir sehen das geschehen, was der Herr Jesus in seinen Endzeitreden über die Entwicklung des Feigenbaums vom Blättergewinnen bis zur Frucht, bis Frucht heranreift, gepredigt hat. Noch ist die Frucht nicht da, aber die Blätter wachsen, sichtbar. Und schon allein die Tatsache, dass ein Riesenbrand um Jerusalem immer wieder entbrennt, ja, zeigt das ja. Deutlich, also wer den Geist in sich trägt und das nicht sieht, was muss denn noch passieren? Die Entrückung ist natürlich vor Beginn des 70. Siebeners, denn der Leib des Christi ist nicht zum Sonnengesetz, sondern um davor herausgerissen zu werden. Das wäre ein separates Thema, das wir heute nicht behandeln. Der Gott Israels gab durch die Propheten seinem Volk dazu noch einen Zeitrahmen vor, wann seine Wiederbelebung und die Aufrichtung unter den Nationen beginnt. Und das wollen wir jetzt noch in kurzem beleuchten. Es dauert also nicht mehr allzu lange, dann sind wir durch heute. Überschrift dazu wäre die Position der Zurechtbringung Israels im Heilsplan Gottes. Dazu nehmen wir in Hosea die Stelle, welche am klarsten den Zeitrahmen beschreibt, wann Israel wieder zurechtkommt. Das heißt, alle Prophezeiungen über den Zeitraum, das Ende der Tage betreffend, eintreffen werden. Das ist Hosea 5, Vers 14 bis Kapitel 6, Vers 3. Wer seine Bibel zur Hand hat, der möge es bitte aufschlagen, denn es sind ganz wichtige Verse. Und wie gesagt, wer kann denn das jetzt heute erfassen? Doch nur der Leib des Christus. Andere haben den Geist nicht, die solche Stellen beleuchten. Hosea 5, Vers 14 und 15 zunächst. Denn ich werde, sagt Gott, ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davon gehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Erstens, ich werde davon gehen an meinen Ort zurückkehren. Wie lange? Zweitens, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Beispiel Jesaja 30, 15 bis 18, kann sich aufschreiben, wer will. Jesaja 30, 15 bis 18. Also zweitens, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Vers 14 prophezeit das Gericht für Ephraim, das Nordreich und für das Haus Juda gleichermaßen. Jahwe selber, wie ein Löwe und ein junger Löwe, zerreißt und geht davon. Er trägt weg. Das ist die Zerstreuung unter die Nationen und niemand wird erretten. Wann ist das passiert? 70 nach Christus. Wer ist der Löwe aus Juda? Eindeutig Christus. Offenbarung 5, Vers 5 steht es. In Vers 15 sagt Jahwe, der Gott Israels, Hosea 5, Vers 15, ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren. Wie lange? Zweitens, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Das ist also ein zeitlich befristetes Gericht. Drittens, in ihrer Bedrängnis, wann? Nach Hosea 3, Vers 5, am Ende der Tage werden sie mich eifrig suchen. Wenn also der Gott Israels davon geht und an seinen Ort zurückkehrt, dann muss er vor seiner Rückkehr an seinen Ort in Israel einmal sichtbar anwesend sein. Frage, wann war der Gott Israels unter seinem Volk sichtbar anwesend? Antwort, bei seinem ersten Kommen. Von diesem redet auch Hoseas Zeitgenosse Jesaja mehrfach. In Kapitel 35 zum Beispiel, den Versen 4 folgende, sagt Gott unter anderem, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und dann geht es noch weiter. Die Wüste wird aufleben und Wasserquellen und so weiter, kann jeder mal für sich selber nachlesen. Matthäus 11, Vers 5 und 6 zitiert der Herr Jesus genau aus dieser Stelle den Jüngern Johannes des Täufers, um ihm seine Messianität nachzuweisen. Er erfüllt diese Prophetie Jesajas. Damals bei seinem ersten Kommen begann er damit. Wenn er wiederkommt, führt er die Aussagen in Jesaja 35 alle zum Vollmaß. Es werden also wieder Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden und so weiter und so weiter. Alles, was dort steht. Dass der Herr Jesus damals weggehen und wiederkommen wird, so wie Hosea 5, Vers 15a sagt, verkündigte der Herr Jesus den Aposteln bereits in Matthäus 10, wo er sie als Apostel einsetzte, wo er ihnen den bis heute noch unvollendeten Verkündigungsauftrag gab. Wir lesen in Matthäus 10, 5 bis 7. Matthäus 10, 5 bis 7. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu wem? Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Indem ihr aber hingeht, predigt und sprecht. Das Reich oder besser die Königsherrschaft der Himmel ist greifbar nahe geworden. Das war sie damals. Er selber war die Verkörperung des Reiches der Himmel, der König David, auf dem Thron Davids. Dann in Vers 23 sagt er, wie lange dieser Auftrag gültig ist. Matthäus 10, Vers 22 und 23. Er sagt also jetzt den Jüngern, hat ihnen nach später noch erzählt, was sie im Einzelnen tun sollen. Das könnte jeder mal selber nachlesen. Das ganze Kapitel lohnt sich sehr. Matthäus 10, 22, 23. Wie lange ist dieser Auftrag gültig? Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das ist das Erste, was sie gesagt kriegen. Wenn sie predigen, werden sie gehasst. Wer aber ausharrt bis ans Ende, eben bis zum Ende des Äons, dieser wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so fliehen die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, und jetzt kommt's, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein. Wie lang? Bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Das heißt, der Auftrag dieser Jünger, der besteht bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu. Und wenn wir da in die Offenbarung gucken, da sehen wir, da gibt es zwei Zeugen, die unter wirklich schwierigsten Umständen 3,5 Jahre Zeugnis geben. Da gibt es 144.000 aus Israel, die muss der Herr extra versiegeln, dass sie nicht platt gemacht werden, damit sie während der furchtbarsten Zeit für Israel ihren Zeugendienst tun können. Ja? Die Aussage Jesu also, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird, muss logischerweise bedeuten, da er dies direkt seinen Jüngern noch vor seinem Leiden sagte, muss er danach offensichtlich in die Himmel zurückkehren. Hosea 5,15a. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder sichtbar zurückkehren. Wir vergleichen jetzt die Aussagen in Hosea 5 mit Daniel 9, Vers 25 und 26, um sicher zu gehen, dass Hosea vom selben Zeitraum spricht wie auch der Daniel. In diesen Versen, Daniel 9, 25, 26, nennt der Engel dort 4 Abschnitte A bis D den Daniel in seiner Erklärung. Der Daniel hat ja erkannt, dass die 70 Jahre nach Jeremia um sind und jetzt müsste eigentlich eine Rückkehr nach Israel stattfinden. Und jetzt bekommt er Aussagen vom Herrn, die weit über diese Rückkehr, die damalige erste Rückkehr nach Jerusalem hinausgehen. So wisse denn und verstehe, sagt der Gabriel. A. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf wen? Den Messias, den Fürsten. Sind, wie lange? 7 und 62 Wochen. Oder besser 7er. 7 Wochen plus 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Also Jerusalem wird wiederhergestellt. Und zwar im Drangsal der Zeiten. Genau das lesen wir ja bei Nehemia. B, Vers 26. Nach den 62 Wochen, also insgesamt jetzt 7 plus 62 Wochen, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Weggetan heißt vom Hebräischen her ausgerottet oder abgeschnitten, also völlig in die Versenkung verschwinden. C. Und das Volk des, in Klammer danach, kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und das Ende davon wird durch eine überströmende Flut sein. D. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes an Verwüstungen. Halleluja! Warum? Weil es nur festbeschlossene Verwüstungen gibt. Auch das, was wir zurzeit erleben, ist festbeschlossen in seinem Ausmaß. Also keine Panik, keine Angst, nicht irgendwelche Schuldgefühle eintrichtern lassen durch nichts und niemand. Zu A jetzt, Jerusalem wird laut den Worten Jeremias in Kapitel 25, 29 und so weiter nach 70 Jahren wiederhergestellt, der Tempel gebaut werden, unter Drangsal der Zeiten. Und zwar innerhalb von 7 Siebenern, das sind 49 Jahre. Und dazu erweckte Jahwe den Geist Kores, der eine Generalamnestie für ganz Israel erließ, um Tempel und Jerusalem wieder zu bauen. Wer irgend, also alle 12 Stämme, aus seinem Volke ist, der ziehe hinauf. So steht es in Esra 1, Vers 3. Zu B, nach den dann folgenden, auf die ersten Siebener folgenden 62 Siebenern, wird der Messias weggetan, eigentlich ausgerottet und abgeschnitten werden und nichts haben. Also es sieht so aus, als ob seine Mission völlig in die Hose gegangen wäre. Ja? Der Messias ist nach Aussage von Petrus in Apostelgeschichte 2, 36, Jesus Christus, sagt er dort explizit am Ende seiner Rede. Er musste also kommen, bevor die 62 Siebener um sind. Genau um 30 bis 33 Jahre vorher, denn so lange war er unter seinem Volk. Dann wurde er gekreuzigt und stand am dritten Tag danach wieder auf, nach der Schrift. Ja, also der Herr Jesus kam von dem Ausgang, Jerusalem wieder zu bauen, 69 Siebener vorwärts gerechnet, 33 Jahre zurückgerechnet. Da war seine Geburt. Exakt. Das kann man bis auf den Tag genau ausrechnen. Und da kam er. Denn so lange war er unter seinem Volk, 33 Jahre, dann gekreuzigt und so weiter. 40 Tage nach seiner Auferstehung, und jetzt lesen wir bei Hosea in Kapitel 5, Vers 15 und vollenden den Satz. 40 Tage später, ich werde an meinen Ort zurückkehren, nämlich durch alle hindurch in die Herrlichkeit zur Rechten des Vaters, dorthin, wo er herkam. Genau an diesem Punkt waren 7 plus 62 gleich 69 Siebener der Weissagung Daniels um. Während der 40 Tage, als er noch dort war unter seinem Volk, da sprach er ja unter anderem über die Dinge des Reiches Gottes mit seinen Jüngern. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Das heißt doch logisch, Yahweh Christus verließ um 30 bis 33 nach Christus Israel und kehrte zurück an seinen Ort, nach Hosea 5, Vers 14. Am 50. Tage nach dem Passa, seinem Tod, 10 Tage später war Pfingsten und die Rede Petrus in Apostelgeschichte 2. Heute leben wir also genau in der Zeitspanne, die der Hosea in Kapitel 5, 15b so beschreibt. Bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Darin leben wir eben. Was sagte denn der Herr Jesus öffentlich im Tempel, ganz kurz vor seinem Leiden? Wir lesen Matthäus 23, 38 bis 39. Matthäus 23, 38 und 39. Siehe, euer, also Israels Haus, wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet, gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Vers 39 sprach der Herr Jesus von seiner sichtbaren Wiederkunft nach Israel. Und das muss also nach Hosea bedeuten, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht sehen. Vorher werden sie nicht sagen, gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Wo sind wir also dann zeitlich angekommen? Nach Hosea? Am Ende der Tage. Denn zu dieser Zeit werden sie umkehren nach den Worten der Propheten. Hosea 3, Vers 5 zum Beispiel. Nun, und das wird die letzte Stelle sein, die wir heute lesen, in Hosea 6, Vers 1 bis 3, was die Prophetie anlangt. Hosea 6, 1 bis 3. Wir erfahren, was das Volk Israel sagen wird. Kommt und lasst uns zu Yahweh umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Und jetzt kommt der Zeitbezug. Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben, am 3. Tag uns aufrichten, und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Jahwe erkennen, ja, lasst uns jagen nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten, das heißt sein Offenbarwerden, so wie es in Offenbarung 19 beschrieben ist, ist sicher wie die Morgendämmerung, und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Ernte benetzt. Aus diesen Versen geht zweierlei Wichtiges für Israel hervor. Erstens, 2 Tage, das sind nach Mose in Psalm 90 2000 Jahre, ab seiner Rückkehr an seinen Ort, vom Jahr 30 bis 33 nach Christus ausgerechnet, dauert das Gericht. Danach wird Israel wieder belebt. Das heißt, sie kommen zur Buße. Denn Buße im israelitischen Kontext ist zunächst Rückkehr zur Tora, zur Ordnung Moses, was natürlich einen 3. Tempel logischerweise voraussetzt. Der wird auch gebaut werden. Wann, wissen wir nicht, auch nicht wichtig für uns. Zweitens, am 3. Tag, und es ist eindeutig das Millennium, richtet er sein Volk auf, und sie werden vor seinem Angesicht leben, weil er dann selber sichtbar wiedergekommen sein wird, so wie er in Matthäus 23, 39 proklamiert hat. Soweit jetzt die 2. Linie. Was folgt jetzt für die Gemeinde logisch daraus für uns? Die 2 Tage Gericht nach Hosea 6, 2 ab dem Jahr 30 bis 33 laufen während der Generation aus, die den Feigenbaum Blätter gewinnen sieht. Das kann nur der Leib Christi sehen, niemand sonst, weil dazu braucht man den Geist. Und inmitten dieser Generation lebt der Teil des Leibes Christi, der jetzt noch lebt, heute, 2021. Ja? Weiter folgt für uns, für dich und mich. Unsere Entrückung ist also noch näher. Sie ist noch eher mit Händen greifbar nahe. Konsequenz? Lassen wir uns zubereiten und handeln nach Paulus Worten in Kolosser 3, 1 bis 4. Weil ihr nun zusammen mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und wenn wir so leben, dann merken die Leute, die um uns wohnen, die vor Angst vergehen, auch jetzt schon, obwohl es noch viel schlimmer kommen wird wie jetzt, dann werden sie etwas von dem sehen, wenn wir keine Angst haben, wenn wir ohne Panik unseren Weg gehen. Wenn wir uns nicht beeindrucken lassen von dem, was heute aus allen Rohren gefordert wird. Umso mehr ist also heute für dich und mich tägliches Erwarten unseres Herrn und Hauptes angesagt. Maranatha, Herr Jesus, komme bald. Amen.
Amen.
Ja, ich möchte jetzt noch beten. Ja, Vater, was sollen wir hierzu sagen? So wie dein Sohn deinen Jüngern schon gesagt hast, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Und wer ist es außer deinen Kindern, die das heute erkennen dürfen? Denn das erkennt man ja nur durch Offenbarung aus deinem Wort. Da steht zwar alles geschrieben und du hast alles vorher verkündigt, was geschehen wird. So gib, dass wir alle gehorsam sind und das auch tun, dass wir unsere Häupter erheben, dass wir in der Rennbahn laufen als solche, die einen Preis empfangen wollen, eine Krone empfangen wollen, dass wir nicht links und rechts sehen, sondern auf dich hin, dass wir, auch wenn viel Angstmachendes vorhanden ist, und wir auch nicht verschont bleiben so vor manchen Dingen, die auch die Menschen draußen erleben, ob es Krankheit oder Sonstiges ist, du weißt es. Herr, lass uns dennoch mit erhobenem Haupt dich anschauen, unseren Lauf laufen. In der Rennbahn, hast du gesagt, hat Paulus uns geschrieben. Amen.
Amen.